Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten. Mehr auf about.fb.com/de/europe.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Ja, Hagen Rickmann ist in der Leitung Geschäftsführer für den Bereich Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom. Und wenn man sich mit Herrn Rickmann unterhält, um das Gespräch vorzubereiten, erfährt man, dass er eigentlich recht zuversichtlich in die Zukunft blickt, dass der digitale Wandel mit hohem Tempo läuft, es aber natürlich doch auch noch an der einen oder anderen Stelle richtig was zu tun gibt, unter anderem auch, dass der Mittelstand sich erheblich stärker auf die Analyse von Daten stürzen muss, die er in seinem Geschäft ansammelt. Darüber möchte ich heute mit Herrn Rickmann reden, den ich dann auch jetzt sehr herzlich am Telefon begrüße. Hallo, Herr Rickmann.
Hallo, lieber Herr Knob.
Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und mein Kollege Alexander Armbruster, der Co-Host dieses Digitech-Podcasts, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, üblicherweise mit mir gemeinsam hier hören, ist heute leider verhindert, aber die Weihnachtsgrüße am Ende kommen auch von ihm sehr herzlich. Herr Rickmann, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich jetzt so kurz vor Weihnachten für uns nochmal nehmen, um auf dieses Jahr zurückzublicken, dieses wirklich erstaunliche, atemberaubende im negativen Sinne Jahr, das aber eben dann doch auch nicht nur Negatives mit sich gebracht hat. Wie würden Sie denn eigentlich die Lage jetzt am Ende des Jahres 2020 mit Blick auf die Digitalisierung deutscher Unternehmen bewerten?
Ja, zunächst einmal muss ich natürlich auch noch mal einen Satz zu der Krise und Covid-19 sagen. Das ist schon eine große Katastrophe und ich hoffe, dass wir das jetzt gestemmt bekommen, hier gemeinsam in Deutschland, aber auch in Europa, selbstverständlich. Und das bedeutet natürlich für viele der Unternehmen riesige Einschnitte, die jetzt stattgefunden haben, insbesondere der Automobilindustrie, viele Gastronomen, Hotel, all diese Geschichten sind uns bekannt. Wenn man aber mal auf die Seite der Digitalisierung schaut, war das ein Boost, den wir dadurch jetzt erlebt haben. Das kann ich aus Telekom-Perspektive sagen. Das kann ich aber auch aus der Perspektive der Unternehmen sagen, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin. Umso mehr gerade digital über die Medien, die wir heute als völlige Selbstverständlichkeit nach einem Dreivierteljahr Krise benutzen. Beispielsweise Interviews, Webexes, Zooms, Teams, alle diese Tools, wo wir uns vielleicht noch vor einem Jahr hier oder da gescheut haben, sie zu benutzen, sind heute Teil unseres Lebens geworden, eine komplette Selbstverständlichkeit. Die Unternehmen mussten diesen Boost aufgrund dieser Krise, mussten sie ihn nehmen und viele haben ihn wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Sogar wir haben innerhalb von einer Woche bei der ersten Welle in dieser Krise zum Beispiel 30.000 Callcenter-Mitarbeiter in einer Woche in Homeoffices angeschlossen und arbeitsfähig gemacht. Da gibt es viele Beispiele von Mittelständlern und Großunternehmen, die dann einfach vor diese Wahl gestellt wurden und diese Krise hat einen Boost in der Digitalisierung ausgelöst.
Aber kann das sein, dass viele Unternehmen tatsächlich erst im Frühjahr, also im Februar, März, als das so richtig akut wurde mit der Corona-Krise, dass viele Unternehmen erst dann so richtig damit angefangen haben?
Ja, Sie haben absolut recht, Herr Knob. Der eine oder andere war nicht so gut vorbereitet. Und dann gab es natürlich hektische Anrufe bei uns oder bei vielen anderen der Hersteller, die sich um Digitalisierungsdinge kümmern. Und dabei rede ich natürlich nicht nur über den Anschluss mobil oder Festnetz, sondern insbesondere über die Applikation, die Software, die darauf läuft, um dann überhaupt mal digital arbeiten zu können. Da hat der eine oder andere gemerkt, dass er vielleicht unterinvestiert war und das Thema schon in seinen eigenen Betriebsprozessen noch nicht sauber integriert hat. Und noch umso mehr, was wichtiger wurde, plötzlich beim ersten Shutdown war dann plötzlich der Kunde überhaupt nicht mehr vor Ort, physisch nicht mehr erreichbar. Habe ich eine gute Datenbasis? Kann ich überhaupt gut mit ihm kommunizieren? Sind meine Daten aktuell? Sind meine Daten, habe ich überall eine Erlaubnis, auch mit dem Kunden so zu kommunizieren? Wie gewöhne ich meine Mitarbeiter daran? Wie sieht denn der neue Vertriebsprozess aus, der neue Bestellprozess? Wie kann ich das alles administrieren? Und wie schaffe ich das dabei, auch noch ein gutes Kundenerlebnis herauszubringen? Und wie ist eigentlich meine Website? Das ist vielleicht noch das Allereinfachste, aber wie kann ich den Shop, der darauf läuft, dann so aktivieren, dass alle Produkte verfügbar sind und ich auch dem Kunden vielleicht auch nochmal sagen kann, wann denn dein Produkt dann ankommt. Weil der Kunde setzt den Benchmark, den wir im Moment alle kennen, und der heißt Amazon. Machen wir uns nichts vor.
24 Was den Kundenservice Stunden angeht, ne? Die Qualität genau. desselben. Ja.
Genau. So, und so sieht's aus. Und deswegen, einige waren wirklich gut vorbereitet, insbesondere viele der neueren Unternehmen oder dort, wo die Chefetage von Anfang an sich das Thema Digitalisierung ganz oben selber auf die Fahne geschrieben hat. Also ich präge ja immer zu sagen, Digitalisierung ist Chefsache, egal ob 30 Jahre alt, 40, 50 oder 70. Aber wenn du es nicht top-down in diesen Zeiten tatsächlich in dein Unternehmen bringst, dann wird es nicht Teil der Kultur. Und da sind viele überrannt worden und andere waren ordentlich vorbereitet und haben jetzt noch zugelegt und haben gute Upsides dann auch erwirtschaften können. Es gibt verdammt gute Beispiele.
Herr Rieckmann, Sie haben jetzt gerade schon einen ganzen Fächer aufgespannt von Punkten, die wir uns nochmal einzeln anschauen sollten. Wir müssen noch länger und ausführlicher über Daten reden, aber ja. Beginnen möchte ich mit einer Frage, die das sozusagen noch ein bisschen pointierter dann letztlich herausarbeitet, nämlich das Thema Daten ist ja das wirklich Kriegsentscheidende, aber kann es sein, dass viele Unternehmen jetzt im Angesicht der Corona-Krise vor allen Dingen erstmal in digitale Kommunikationsmittel investiert haben, was ja schön und gut ist, was vielleicht auch Heimarbeit und Homeoffice ermöglicht hat, aber an das eigentliche Geschäftsmodell noch nicht herangegangen sind?
Das ist richtig. Der erste Schritt ist erstmal die Infrastruktur, die Konnektivität, und ich kann Ihnen sagen, viele Freunde, Bekannte und vor allem Geschäftspartner fragen mich, Mensch Hagen, das muss ja bei euch laufen wie verrückt. Ja, das stimmt auch zu großen Teilen, denn viele der Unternehmen haben jetzt zum Beispiel ihre Bandbreiten nach oben gezogen. Sie haben sich mit mobilen Geräten ausgestattet, also von dem ganz normalen Smartphone über das iPad bis hin natürlich zu Notebooks. Alle diese Dinge, das war ein großer Boost, auch für die Mitbewerber, die dort davon profitiert haben. Und von daher haben Sie recht, ja, erster Schritt ist Infrastruktur und die einfachen Sachen in der Kommunikation, in der Kollaboration. Also wie arbeite ich digital mit meinem Kollegen oder mit meinem Kunden? Und dann geht es natürlich tatsächlich in Richtung Kunde. Und dann wird es da hier oder da schon schwieriger, weil da muss ich natürlich Software mir besorgen, entsprechende Prozesse bei mir im Unternehmen einführen, die deutlich dann digitaler sind. Und das ist eine Transformation, die funktioniert dann manchmal nicht ganz so schnell. Weil da greife ich natürlich in mein Ökosystem eines Unternehmens ein, vom Kunden bis hin in den Bestellprozess, bis hin in die Administration, in die Produktion, in den Logistikprozess und dann natürlich auch in den Rechnungsprozess. Und diese Dinge alle aufeinander abzustimmen, das war schwierig. Und jetzt kommt aber eine weitere Unsicherheit, die wir auch in den letzten Monaten gespürt haben. Der eine oder andere ist natürlich total verunsichert und ist mehr als nachvollziehbar. im Sinne von, wie läuft das eigentlich weiter? Werden meine Produkte gekauft? Wie ist mein Cashflow gerade im Mittelstand? Sind diese Cashflow-Themen dann extrem wichtig? Bricht der Auftragseingang hier ein, weil zum Beispiel größere Unternehmen nicht mehr so stark bestellen? Alle diese Themen führen zu viel Unsicherheit. Und dann muss ich als Unternehmer eben den Mut haben, neben dieser Infrastruktur dann auch mich noch in einer solchen Krise zu transformieren. Das ist dann schon für viele eine Riesenherausforderung.
Würden Sie mir zustimmen, wenn ich die These in den Raum stelle, dass diese ganzen Programme, mit denen, also diese Kommunikationsprogramme, mit denen die Unternehmen jetzt kommunizieren, alles, was da dazu beiträgt, auch wieder sehr stark amerikanischen Unternehmen geholfen hat, ob die jetzt Microsoft heißen über die Teams-Lösung oder Zoom oder WebEx oder also von mir aus auch Handys von Apple oder Notebooks von Hewlett-Packard oder was weiß ich, die so eine Kommunikation ermöglicht haben. Also diese Investitionsrunde ist jetzt nicht irgendwie deutschen Unternehmen zugute gekommen. Also vielleicht einer Telekom, die das natürlich dann bereitstellt und so weiter. Aber da waren wir jetzt noch nicht so richtig dabei, stimmt's?
Leider ja. An der Stelle müssen wir dann auch tatsächlich mal sehen und anerkennen, dass Unternehmen wie zum Beispiel eine SAP dort natürlich gut unterwegs ist oder auch eine Software AG und nur jetzt zwei zu denen, es gibt natürlich noch viele mehr. Aber der ganz große Kuchen, was Sie zu Kollaborationen ansprechen, geht natürlich an die amerikanischen Unternehmen im Softwarebereich. Und das zeigt leider einmal mehr, dass da Deutschland, Europa hinterherhängt. Diesen Fakt müssen wir leider anerkennen, gebe ich Ihnen leider.
Also es ist schon interessant, ne, dass also ne, mir fällt eine Software ein, die ja ne, auch ziemlich erfolgreich ist, aus Deutschland kommt, nämlich TeamViewer. Aber die kommt wieder genau aus dieser anderen Ecke, nicht wie unterhalten sich Mitarbeiter miteinander, um irgendwie miteinander und mit den Kunden produktiv zu sein, sondern wie bekommt eine IT-Fachabteilung Zugriff auf das Endgerät, um es dann irgendwie zu warten? Also es ist irgendwie schon wieder viel technischer gedacht, aber das, ich weiß nicht, das scheint offenbar irgendwie in uns drin zu stecken. Ich will da auch jetzt gar nicht länger zu elaborieren. Der Punkt, zu dem das führen soll, ist ein anderer. Also sagen wir mal, dieses Rennen rund um diese Art von Software gewinnen wir nicht mehr. Umso wichtiger ist es ja, dass der deutsche Mittelstand, der ja wirklich Weltklasse ist mit den Produkten, die er mit also allerfeinsten Produktions- und Entwicklungs-Know-how im Maschinenbau oder auch in anderen Branchen, wo Deutschland einfach State of the Art ist, produziert, dass der jetzt das wirklich schafft, dass seine Geschäfte durch eine Transformation des Geschäftsmodells, durch einen Umgang mit Daten, der sich signifikant von dem unterscheidet, was bisher gemacht worden ist, dass die halt eben dafür sorgen, dass Wertschöpfung in Deutschland bleibt und hoffentlich mit europäischen Cloud-Lösungen, mit europäischer Analyse-Expertise, auch das ist jetzt wieder eine zweigeteilte Frage, nämlich erstens, reift beim Mittelstand denn diese Erkenntnis, dass man diesen Datenschatz jetzt endlich heben muss? Ich meine, Sie, ich, wir in unseren Branchen reden darüber seit Jahren, passiert ist nicht ansatzweise genug, also ist da, das ist jetzt Teil 1 der Frage, Teil 2 spare ich mir gleich für später auf, ist denn da jetzt der Groschen gefallen?
Also ich denke, bei den meisten ja. Ich habe ein paar Zahlen natürlich mitgebracht und die sind für mich eigentlich mutmachend. Und die heißen zum Beispiel, dass 76% unserer mittelständischen Unternehmen regelmäßig Datenanalysen schon durchführen. Und das sind Kundendaten, Produktmaterialdaten, Lieferantendaten, Daten zur Technik oder auch zur Infrastruktur. Das ist schon klasse. Oder die Hälfte der deutschen Mittelstandsunternehmen analysieren schon Transaktionsdaten, die sie haben. Natürlich auf unterschiedlichen Niveaus. Und dass sich das auch lohnt, das haben auch Mittelständler selbstverständlich erkannt. Jetzt, wenn Sie mich fragen, ist da jeder schon top-notch, also ganz weit oben, ganz, ganz fantastisch da unterwegs? Das glaube ich noch nicht. Aber es ist definitiv erkannt, dass da draußen ein großer, großer Datenschatz unterwegs ist. Und wir glauben immer, die machen das alles nicht. Stimmt nicht. Da läuft schon einiges, nur wir müssen noch schneller und besser werden. Und dazu gibt es dann auch noch mal ein paar Daten, was da eigentlich bei rauskommen. Und das erkennen die Mittelständler. Und das hat mir der eine oder andere, und ich merke das auch hier, dass die Projekte weiter hochlaufen, dass da mehr Nachfragen kommen. Also es tut sich was. Und das ist für uns in Deutschland aus meiner Sicht, gerade weil wir in der Forschung, gerade in KI oder auch bei Analytics sehr, sehr stark sind. An den Hochschulen und so weiter. Das ist jetzt etwas, wo wir vielleicht mal eine Nase weiter vorn sein können gegenüber den Amerikanern
müssen,
oder auch den Chinesen.
Müssen.
Ja. Ja, sie sagen das.
Sonst wird es für unsere Kinder ein bisschen ungemütlich, ehrlich gesagt.
Ja, aber da könnte richtig was drinstecken. Weil das ist, ich sage es Ihnen auch warum, weil wenn Sie die Daten beherrschen, die Daten verstehen und interpretieren können oder erstmal auswerten und dann interpretieren können und daraus Prognosen ableiten, dann sind Sie noch enger am Kunden, noch enger an einer Optimierung Ihres ganzen Produktionsprozesses beispielsweise oder an der Nachfragekurve. Und wenn Sie das gut projizieren können, das automatisiert und dann mit zum Beispiel für unsere Hidden Champions das weltweit sogar prognostizieren können, Lieferketten optimieren können, da gibt es ja unfassbar viel Effizienzpotenzial, was man dort heben kann. Und wenn wir da marktführend, weltweit führend werden, dann sitzen wir wieder an der Spitze. Weil dann liefern wir nicht einfach nur das Hosting aus der Cloud, was die Amerikaner ja offen gesagt auch wirklich sehr, sehr gut beherrschen. Mhm. Wir sitzen dann an der Intelligenz der Unternehmenssteuerung. Da müssen wir hin. Und dann können wir vieles andere wieder gut machen. Und jetzt gebe ich Ihnen noch zwei Zahlen, denn was wirklich enorm ist, dass 76% der befragten Unternehmen, wir haben da eben eine Studie durchgeführt mit 3000 Unternehmen, die wir befragt haben. Und diese 3000 Unternehmen haben zurückgemeldet, dass sie in der Lage waren, ihre Umsätze massiv zu steigern. Im Schnitt um 13% durch Datenanalyse. Und das ist, wenn Sie dann den ein oder anderen Data Analyst in Ihrem Büro hinsetzen, der muss natürlich auch das Geschäft verstehen, gar keine Frage, er muss auch den Markt verstehen. Aber das damit zu erreichen, ohne dass Sie irgendwie Anschaffungen größerer Art machen, im Sinne von die Produktion umstellen oder neue Produkte einführen, 13% finde ich schon enorm. Und das ist allein auf Datenanalyse zurückzuführen. Finde ich eine tolle Zahl. Und dann nochmal 74% der Unternehmen gaben dabei an, dass sie damit auch ihre Kosten hier und da massiv senken konnten. Sprich die These, wer dort das Thema beherrscht, gut kann, seinen Produktionsprozess, seine Branche gut versteht und gleichzeitig den Markt und das benutzt, der kann die Nase vorn haben. Deswegen muss Deutschland hier vorangehen.
In naheliegende Zahlen, auch vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube auch, also niemand würde jetzt bestreiten, dass das schon so sein wird, was diese Analyse da ergeben hat. Aber ich komme zu Teil 2 meiner Frage. Es passt auch eigentlich gut. Kann es sein, lieber Herr Rieckmann, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass das alles Ergebnisse sind einer Datenanalyse von Daten, die ich jetzt in meinem laufenden Geschäft sozusagen on the go sammle? Ja, also durch Sensoren, durch Erhebungen von Warenströmen und so weiter in der Logistik, in der Produktion. Und dass es aber ungleich schwieriger ist für die Unternehmen, an die Daten dran zu kommen, die sie jetzt schon irgendwo abgelegt und gespeichert haben, bevor man angefangen hat, im Rahmen eines industriellen Internets, Industrie 4.0 oder wie auch immer, alles zu vernetzen und dann darauf ein modernes System aufzubauen. Worauf ich hinaus will, ist, in den Unternehmen, die jetzt nicht erst seit gestern existieren, gibt es ja in der Regel eine Vielzahl von Datenbanken, in denen diverse Daten gespeichert sind, die möglicherweise einem einzigen Kunden zuzuordnen sind. Nur es ist überhaupt nicht möglich, das zu tun, weil es diesen Golden Record, wenn man so will, wo alles für einen Kunden dann über alle Datenbanken hinweg abgelegt ist, gar nicht gibt. Und ist das möglicherweise die allergrößte Hürde, dass man zwar solche Dinge in die Zukunft gerichtet aus dem laufenden Geschäft mit dem richtigen Plan, wenn man ihn denn dann umsetzt, schon in dem von Ihnen auch mit den Zahlen illustrierten Sinn nutzen und auswerten kann, man aber an das Gedächtnis des Unternehmens nicht so gut rankommt?
Das haben Sie jetzt eine gute Frage und B, ist das auch ein komplexes Feld. Und was meine ich damit? Erstens, die meisten Daten, die heute analysiert werden, sind statische Daten, die rückwärts orientiert sind. Das ist das, was wir sehen. Das sind die Daten, die gespeichert sind, und es sind keine Online-Daten. Genau. Only, das kann ich nur so unterstützen. Und dann strukturierte Daten, um damit auch mal aufzuräumen, und mit der Mehr, das ist also, gib mir einfach deine Daten aus unterschiedlichen Quellen und dann mache ich da einen Algorithmus und dann läuft das von ganz alleine. Vergessen Sie es. Ich mache es jetzt
mal überhaupt nicht.
Das genau. Ist so.
Ja, Sie sind leider Gottes erleben wir das ja auch.
Ja. Also Sie sind deutlich. Mit strukturierten Daten haben Sie einen Vorteil von 10 bis 20-fache, muss man leider so sagen. Und dass man das einfach in so einen Datenpool reinschmeißt und dann sortieren die sich von alleine, das ist leider nicht so. Also deswegen strukturierte Daten, gut aufbereitete in Datenbanken, das ist schon eine gute Voraussetzung, um da schnell die richtigen Analysen und die richtigen Erkenntnisse auch herauszuziehen. Und unstrukturierte Daten erfordern dann viel mehr Sortier und auch natürlich einen höheren Rechenaufwand, um das dann hinzubekommen. Das war Teil 1. Teil 2 ist, da läuft noch viel rückwärtsgewandt und man geht auch noch auf bestehende Systeme, die da sind, die man schon lange benutzt. Die bemüht man jetzt mehr. Und jetzt will man natürlich aber neuere Datenquellen, wie zum Beispiel Social Media, mit einfügen. Und dann fängt die Integration an und dann brauchen Sie eben Tools wie Teradata, Palantir, da gibt es eine ganze Menge, oder auch Microsoft oder auch noch weitere.
Müsste die Software AG da nicht eigentlich auch mitspielen? Aber gut, da können wir auch. Das waren ja dann nur amerikanische Namen.
Ja, die SAP ist da auch gut unterwegs, ja. Da sind wir mal wieder bei Deutsch, also die können auch sowas. Und dann ist auch eine Software AG, hat da entsprechende Tools. Es gibt auch viele kleinere Startups, die das hier oder da können, auch mit denen wir arbeiten. Und das Thema ist noch lange nicht entschieden. Das will ich damit sagen. Und wir arbeiten beispielsweise mit DataGuard. Das ist ein deutsches, kleines oder schon ordentliches Startup, wo diese Datenanalyse möglich ist. Die wollen wir groß machen. Und da haben wir Folgendes auch, unser Geschäftsmodell ist da Folgendes, weil wir selber machen auch Data Analytics, gar keine Frage.
Also im eigenen Unternehmen.
Im eigenen Unternehmen.
Müssen wir gleich nochmal auseinanderklammern. Dieses DataGuard ist ein Angebot an Kunden, aber sie nutzen es auch selbst.
Auch selbst. Und hier ist aber das mit DataGuard Startup. Und was wir hier machen, ist, wir haben eine fantastische Software, eigentlich ein starkes Produkt. Und wir stellen unsere Kundenbasis bereit und stellen das Kunden vor, dass wir dann eben auch mit kleineren Lösungen, die zum Teil flexibler sind oder auch preisgünstiger und vor allen Dingen nicht einen kompletten Login erzeugen, auch in Deutschland gehostet. Also viele gute Argumente, die wir uns alle wünschen. Und das bringen wir eben voran. Und hier lebt das kleine Startup dann mit der Telekom, die eine große Kundenbasis. Und so machen wir das mit vielen, auch im Analytics-Bereich. Und das wollen wir jetzt noch stärker ausbauen, um genau diesen Anspruch, nämlich dem gerecht zu werden, dass in Deutschland mehr Software stattfindet und dass wir hier unsere eigene Kompetenz stärker aufbauen. Das in diese Richtung geht es. Aber nochmal auf die Daten zurück, strukturiert und unstrukturiert, Riesenthema. Denn man muss ja zum Beispiel klären, welche Daten sind eigentlich für mich nützlich? Welche stehen in welcher Beziehung mit anderen? Große Unternehmen, kleine Unternehmen, andere Ansprüche. Was ist meine Partnerlandschaft? Wie integriere ich in der Logistikkette? Welche Daten brauche ich dem Logistiker, um meinen Prozess nachher besser zu steuern? Mit welchen Daten muss ich hochsensibel umgehen? Personenbezogene Daten versus ganz normale anonymisierte Daten, die vielleicht nur eine Produktbeschreibung beispielsweise sind. Das sind unfassbar viele Fragen, die da geklärt werden muss. Deswegen muss man als Mittelständler oder als Kleiner auf Unternehmen vielleicht hier oder da zurückgreifen, der eine gewisse Kompetenz dabei mitbringt, aber auch eine eigene Kompetenz im Unternehmen aufbauen. Das kann ich nur jedem empfehlen, damit anzufangen und sich damit zu beschäftigen, weil das wird nachher einen Wettbewerbsvorteil bringen. Aber mal eben ein bisschen, ich mache mal ein bisschen Big Data und ein bisschen Analytics. wie das vielleicht die eine oder andere auch amerikanische Annonce oder Anzeige oder Werbung so verspricht. Das ist dann nicht ganz so leicht.
Also konkrete Empfehlung, sich ein Projekt auszuwählen, das man dann also wirklich vernünftig umsetzt, was überschaubar ist, um anhand dieses Projekts dann zu erlernen, was es zu beachten gilt.
Ja, absolut. Absolut. Das ist wichtig. Und vielleicht nochmal, es gibt in Deutschland schon einige Unternehmen und wir reden ja dann immer über Uber oder Airbnb oder Spotify und dass die natürlich uns analysieren und dann bekommen wir die Vorschlagslisten, kennen Sie vielleicht auch von Spotify, was wir denn morgen gerne hören will. Ich kriege ja jede Woche so eine Liste.
Also hat die FAZ jetzt inzwischen auch auf ihrer Webseite eingebaut. Also Sie haben das gelesen, dann interessiert Sie auch das.
Ja. Selbstverständlich. Oder sowas gibt es ja aber auch durchaus in Deutschland. Einzelhändler analysieren jetzt schon die Bewegungsströme der Kunden, um dann natürlich den Regalplatz der Ware zu optimieren und wo stelle ich die Saisonartikel noch eher hin. Das haben sie vorher schon gemacht, aber dann der Chef in dem, ich vereinfache das jetzt sehr, der Einzelhandel möge mir das verzeihen, aber der Ladeninhaber oder der Manager des Ladens wusste dann, wie er das am besten positioniert. Das hat er dann bestimmt. Das geht jetzt natürlich mittels Tools noch viel einfacher und wird noch präziser. Oder in der Immobilienwirtschaft beispielsweise bekommt man jetzt gebäudegenaue Prognosen zu Wertschöpfung, Auslastung, Betriebskosten. Wo muss ich jeden Tag einmal den Mülleimer leeren oder saugen? Und wo muss ich das wieder nur einmal die Woche, weil diese Büros seltener bewusst benutzt werden. Sowas geht natürlich. Oder, das sagte ich auch schon bereits, die Industrie erkennt natürlich aufgrund von Data Analytics Kundenwünsche schon deutlich früher, kann die Marketingkampagnen anders schneiden und viel zielgerichteter. Das passiert heute schon im Mittelstand. Beispiele dafür habe ich auch mal ein, zwei mitgebracht. Das ist die Certus Dampfautomaten GmbH, wo der Maschinenbauer die Dampfautomaten schon mit Sensoren liefert und dann permanent die Wartung aus der Ferne durchführt. Dann gibt es Freeletics, das war bei uns auch der, wir haben so einen Digital Champions Award, den wir veranstalten. Und da es ist ein hochfortschrittlicher digitaler Personal Trainer. Da gibt es auch aus Deutschland immerhin auf dieser Freeletics oder Freeletics AG, GmbH gibt es immerhin schon 50 Millionen Nutzer in 116 Ländern, die dann auf diese Workouts
und die Trainingspläne. Die App habe ich auch auf dem Telefon in der Tat.
Ja, sehen Sie. Ich hab sie noch nicht, aber das muss ich mal machen, damit ich noch ein bisschen fitter werde hier. Also es gibt ja eine Menge und sowas in der Pandemie. Ja, sonst, wenn Sie sich damit nicht, Fitnessstudio ist zu, Sie können sich jetzt ja auch schon wieder mit keinem Personal Trainer treffen, mit dem Nachbarn joggen.
Nee, das muss man alles schön selber machen.
Alles selber machen. Und deswegen, sowas gibt's auch aus Deutschland. Das wollte ich damit nochmal unterstreichen. Also wir sind das, wir sehen immer nur die Großen. Wir sehen natürlich immer die dann schon riesig sind. Aber es gibt tolle Lösungen aus Deutschland. Wie schaffen wir das? Das ist auch mir ein Anliegen, das einfach noch besser zu vermarkten und noch klarer zu machen, dass es fantastische Lösungen gibt, eben auch aus deutsch-europäischer Hand.
Die Politik scheint das ja auch so ein bisschen begriffen zu haben, also alles viel zu langsam, aber diese Diskussionen rund um eine europäische Cloud und so sind natürlich schon sehr zielführend, auch mit Blick auf Nutzung für künstliche Intelligenz, was diesen Datenpool da angeht. Also langsam scheint sich ja doch die Erkenntnis durchzusetzen. Ich hoffe halt nur, dass wenn die Erkenntnis da ist, dann jetzt tatsächlich auch das Handlungstempo sich entsprechend anpasst. Apropos Tempo, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, lieber Herr Rickmann, ob ich damit bei Ihnen an der richtigen Adresse bin. Bei der Telekom bin ich damit auf jeden Fall an der richtigen Adresse. 5G kommt ja. Und in das, was wir hier besprochen haben, spielt natürlich dieser 5G-Standard im Mobilfunk schon auch rein, weil der ja, also vielleicht ist er sogar weniger spannend, auch spannend genug für Endkunden, aber man soll auch nicht unterschätzen, was das nochmal für die Industrie für einen Schub mit sich bringen kann. Und da würde ich gerne mal wissen, wie Sie das einschätzen, weil dieses Datensammeln in einer verteilten Produktionsumgebung oder auch von Auto zu Auto wird durch 5G eher plötzlich viel sinnvoller, weil es in Echtzeit funktioniert.
Also erstmal sind Sie da bei mir genau an der richtigen Adresse. Da haben Sie natürlich ein Telekom-Herzensthema angesprochen. Und wir sind auch besonders stolz, dass wir da jetzt schon 60% der Republik mit 5G abdecken können. Da geben wir auch Vollgas, das sei erlaubt zu sagen. Und das wird nochmal ein Booster sein. Denn diese Daten und dann auch die Datenanalyse, die darauf basiert, mit 5G kombiniert, und man stelle sich mal vor, 1 bis 2 Millisekunden Laufzeit zum Transport von enormen Datenmengen. Also das ist unfassbar. Also nur damit man zum Vergleich, dass man sieht, also 1 bis 2 Millisekunden, so ein Lidschlag von uns als Mensch dauert 300 bis 400 Millisekunden und eine Riesendatenmenge bis zu 100 Mbit oder ein Gig läuft dann in 1 bis 2 Millisekunden dadurch. Das ist wirklich unfassbar. Das steigert sich und das ermöglicht uns in Zukunft Daten, wenn sie interagieren, real-time tatsächlich die Daten so schnell zur Verfügung zu stellen, wenn sie vor dem Regal beim Einzelhändler stehen, dass sie sofort, allein wenn sie da schon hingreifen, vielleicht sofort die richtige, dass ihre Daten, wie sie beim letzten Mal eingekauft haben, dass man ihnen nochmal einen Tipp gibt, wenn es ein besonderes Angebot gibt. All das wird dann innerhalb von Sekunden, wenn sie den Shop betreten, werden riesige Daten, wird ihr Einkaufszettel beispielsweise runtergeladen. Also da gibt es auch viele Konsumenten-Cases, die hochinteressant sein können, sodass sie das eine oder andere nicht vergessen, was sie vielleicht noch kaufen müssen und beim letzten Mal nicht gekauft haben. Oder wenn sie sagen, Mensch, davon habe ich letztes Mal noch so viel gekauft. Oder das sind alles
Dinge, die... Oder sie sehen, wo es billiger ist.
Oder das kann auch passieren, ja, richtig. Das ist ja auch interessantes Geschäftsmodell. Und da ist noch vieles nicht vorstellbar, was da alles kommen kann. Und nicht nur für B2B, wie Sie es jetzt gerade sagen, nämlich die Vernetzung zum Beispiel von Produktionsstandorten in der Automobilindustrie schreitet gerade massiv voran. Noch eine höhere Qualitätsstandards, die damit erreicht werden, noch eine höhere Kontrolle über den Produktionsprozess, noch stärkeres Realtime-Interaktion mit Zulieferern wird stattfinden. Das wird eine Menge an Nachhaltigkeit bringen und an Effizienz. Das ist alles noch in den Anfangsschuhen, wo sie sonst Maschinen komplett verkabeln mussten. Und das glauben manche gar nicht. Dass diese Verkabelung, diese Local Area Networks, also die Verkabelung einer Produktionshalle unfassbar viel Geld kostet. Und das kann ich in Zukunft dann über 5G machen.
Ja, es ist erstaunlich, dass die Leute das nicht glauben, wenn man mal versucht hat, sein Haus oder seine Wohnung mit Ethernet-Kabeln zu verkabeln, hat man schon erfahren, was das für eine Investition ist.
Also Sie haben absolut recht. Die Verkabelung eines Hauses kennen wir alle. Wenn der Elektriker dann sein Angebot macht, dann ist natürlich das Thema Verkabelung immer auch ein großes Thema. Und an jeder zweiten Wand wollen Sie dann mindestens mal eine Steckdose haben und mindestens mal noch eine IPv6-Steckdose sozusagen. Und dann kommt das eine zum anderen. Und dann gucke ich, das kostet eine Menge Geld, und dann gucke ich in die Industrie und dann sehe ich Produktionsstandorte, die dort verkabelt werden. Maschinen, Laufbänder, vielleicht Werkzeugmaschinen, Automaten, was es da alles Mögliche gibt. Und überall muss ich ein Kabel hinlegen. Da kommen Summen zusammen, das unterschätzt man. Auch ich war da manchmal total überrascht, aber wenn man das dann mal durchgeht und durch eine Produktionshalle läuft und sieht, was da alles miteinander so in Zukunft kommuniziert oder schon heute kommuniziert und wie viel Meter Kabel da gelegt werden, beziehungsweise Kilometer. Und dann komme ich mit 5G, strahl das aus, habe eine unfassbare Geschwindigkeit und eine wahnsinnige Bandbreite, bin flexibel und habe die Schnittstellen an jeder Maschine, sodass die Maschinen untereinander viel leichter kommunizieren können. Und wenn ich ein Update fahren muss, dann muss ich noch nicht mal ein neues Kabel legen oder wenn was hinzukommt oder ich möchte hier oder da noch was Neues hinzufügen. Diese Flexibilität im B2B-Bereich, jetzt nur in der Produktion, bietet natürlich 5G. Und von daher, glaube ich, stehen wir da vor einem riesengroßen Schritt. Und zu guter Letzt vergleiche ich das nochmal mit der Ära UMTS, die wir hatten. Und ja, da kann ich mich daran erinnern, als das eingeführt wurde. Und dann hatte ich die ersten Smartphones, das waren, die haben die immer Bratpfannen genannt. Vielleicht weiß der eine, kennen Sie auch noch. Die wurden immer so furchtbar heiß zu Anfang.
Ja, ja, ja.
Und deswegen hießen sie Bratpfannen. Und da ging das noch nicht so richtig. Und dann weiß ich, dann kam Apple, das iPhone. Ich glaube 2008 und dann sagte man, oh, auf dem Bildschirm rum noch mehr, ja, das ist ja alles komisch.
Sonst hat es hatte allerdings Stifte auch nur 3G, glaube ich, am Anfang. Oder?
Genau, UMTS, richtig. Und dann fing das eigentlich erst so richtig an. Und als die Internetblase platzte, Herr Knob, so 2.1, 2.2, da die ganzen, wir sollten nochmal die Verkaufsprospekte von damals nochmal rauskramen. Mit den ganzen Fantasien, die da
blub weg. Ich kann mich gut dran erinnern, da wurde ich in Silicon Valley versetzt, weil die Hoffnungen halt, also vieles erreichen wir dann jetzt so langsam.
Genau, ja, aber dann haben wir da einen Riesensprung, so 2010 etwa gemacht, da hat sich richtig was getan, auch im Online-Bereich. Und jetzt, bis jetzt hat sich das ja wahnsinnig entwickelt. Und ich glaube, mit 5G, da sagen wir, brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber es ist bequem, es ist convenient, Englisch ausgesprochen.
Es eröffnet und das halt vollkommen neue Geschäftsmöglichkeiten. So ja, man kann halt ein bestehendes Produkt damit nochmal wieder deutlich besser machen. Also so ein Auto, das mir verlässlich sagt, dass hinter der nächsten Kurve das Stauende oder Glatteis ist oder was auch immer, ist schon eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Und das ist ja jetzt auch nur bildlich gesprochen, um das ein bisschen zu verdeutlichen.
Ja. Und das sind, und damals fiel uns das auch schwer, sich das alles vorzustellen. Das wollte ich mit der Bratpfanne ausdrücken und dann auch noch mal mit der nächsten Ära. Aber heute wollen wir das gar nicht mehr, wir wollen es gar nicht mehr anders. Und früher haben wir gesagt, das Telefon abzuheben, das Festnetz, was vor uns stand, ja, ist doch kein Problem, das stört doch gar nicht. Ja. Aber heute ist es für uns selbstverständlich, dass wir einmal nur wischen oder vielleicht das Mikrofon drücken, rufe Herrn Knob an und dann geht es auch schon los.
Ja,
und
Sie glauben gar nicht, Herr Rickmann, wie schwierig das ist. Also das soll ja jetzt kein Geheimnis sein. Wir sitzen ja jetzt nicht in einem Studio gegenüber. Das würde die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ärgern, weil wir uns nicht an Corona Auflagen halten würden, sondern wir telefonieren miteinander und zeichnen das gleichzeitig auf. Um dieses Telefonat so stabil wie möglich zu machen, frage ich immer nach einer Festnetznummer und Sie ahnen gar nicht, bei wie wenig Leuten ich damit noch Erfolg habe, weil nämlich diese Telefone tatsächlich ersetzt worden sind durch Mobiltelefone.
Das finde ich natürlich erstmal grundsätzlich schade, weil auch das Geschäft mit dem Festnetz und dem der Telefonie mag ich eigentlich gerne, aber da haben Sie recht, aber da müssen wir uns eben auch als Telekom selbst transformieren und machen nicht nur noch Festnetz.
Ja, und, längst nicht mehr.
Und das ist längst nicht mehr. Aber Festnetz wird, oder diese Festnetztelefonie, die Sprache, wird natürlich durch massive Datennutzung ersetzt.
Ja, also gut, das ist auch bei uns im Haushalt so, dieses Festnetz ist eigentlich nur noch das Seitenprodukt zu dem Entertain-Paket, über das halt das Fernsehen läuft. Ja, so ist es halt.
Ja. So ist es.
Haben genau. Recht, ja. Eine letzte Frage noch zu 5G. Wie weit ist denn Deutschland da im Länderwettbewerbsvergleich? Sind wir da noch ganz gut im Rennen oder eigentlich auch schon wieder? Also Sie haben für die Telekom gerade diese Zahl genannt, 60%, aber also auch da habe ich das Gefühl, wir könnten eigentlich schon ein bisschen weiter sein, oder täuscht das?
Das im Ländervergleich sind wir da verdammt gut unterwegs.
Okay.
Ich habe jetzt keine Statistik bei mir, aber das weiß ich, bevor ich jetzt irgendeine falsche Zahl zitiere. Gut kann ich sagen, und mit 60% Coverage ist auch da die Telekom verdammt gut unterwegs. Bitte nicht vergessen, ich glaube, die Auktion ist mal gerade so 1,5 Jahre her, wenn ich mich richtig daran erinnere. Sie wissen, wie lange das Ding gedauert hat. Und da haben wir wirklich viel Gas gegeben. Ich glaube, hier werden wir deutlich besser sein als in dem sonstigen Vergleich zu Glasfaser etc., der ja gerne herangeführt wird. Aber hier sind wir gut unterwegs, sehr gut sogar.
Ja, Glasfaser ist jetzt ein Fass, das ich dann in diesem Podcast mit Ihnen nicht mehr aufmache, und Kupferleitungen und letzte Meile und was weiß ich darüber. Ist auch, glaube ich, eigentlich alles gesagt. Hagen Rickmann ist ein Geschäftsführer der Telekom Deutschland GmbH, ist für den Bereich Geschäftskunden eben dort zuständig und hat Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mir erklärt, wo der deutsche Mittelstand ja letztlich das ganze Land in Fragen der Digitalisierung am Ende des Corona-Jahres 2020 steht. Es war kein deprimierendes Gespräch, zum Glück, zum Jahresende, sondern eins, das Hoffnung macht, dass bestimmte Lektionen gelernt worden sind, dass man erfahren hat, wie weit man mit Digitalisierung kommen kann und dass einen Horizont eröffnet hat, was man mit den Daten, die man schon jetzt hat oder die man künftig noch sammelt und vielleicht auch mit einem völlig neuen Mobiltelefon, Funkstandard 5G sammelt, alles anfangen kann. Herr Rickmann, vielen Dank dafür. Ihnen und unseren Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Vielen Dank für Ihre Treue in diesem Jahr. Die Hörerzahlen auch des Digitech-Podcasts haben sich verdoppelt in diesem Jahr. Darüber sind wir von Herzen froh und dankbar. Wenn Sie auch im neuen Jahr wieder zu uns stoßen würden, würden wir uns sehr, sehr freuen, wie schon am Anfang angekündigt. Viele Grüße auch von Alexander Armbruster. Wir hören uns wieder und bis dahin lesen Sie alles, was Sie wissen müssen, in unserer FAZ Digitech App, die es in den App Stores kostenlos zum Download gibt. Vielen Dank, Herr Rickmann.
Vielen Dank, Herr Knopp.